Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Deep Down the Soul – Therapie ist kein Tabu. Ich bin Steffi und ich spreche in diesem Podcast unter anderem ja über verschiedenste Therapieverfahren und möchte das Ganze nahbarer machen. Und heute freue ich mich total, mit einer meiner Ausbilderinnen ein Interview führen zu dürfen. Und zwar mit der lieben Ute Zöllner, die mich mit einer weiteren tollen Frau, der Shivakami, und viele andere ausbildet im Bereich psychologische Yogatherapie bei Yoga Vidya. Ute ist für mich eine sehr inspirierende Frau, die, wie ich finde, wunderbar zeigt, wie man mit der Weisheit des eigenen Körpers verbunden sein kann und ja, und wie man in dieser Einheit von Körper, Geist und Seele lebt und in tiefer Verbundenheit mit sich und auch der Natur drumherum, in einer wundervollen Natürlichkeit und Lebendigkeit. Und ja, obwohl, wie sie dann auch gleich im Interview erzählt, das eben auch ein Weg war und der Körper sie da erst hingeführt hat. Ute ist Psychologin, hat auch als Psychologin lange gearbeitet, wurde dann irgendwann Yogalehrerin und hat die körperliche Komponente mit dazugenommen und arbeitet jetzt vor allem yogatherapeutisch mit Körper, Geist und Seele ganz integral und lebt mit ihrer Familie im Raum Dresden, wo sie auch sehr viele Seminare rund um all die Themen anbietet. Und sie hat sehr viele Enkel und Enkelinnen, mit denen sie sehr viel Zeit verbringt, wie sie immer freudestrahlend erzählt. Ja, in diesem Interview wollen wir so ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, worum es in der psychologischen Yogatherapie geht, was gar nicht so einfach ist, finde ich, wenn man darüber spricht oder wenn man das Menschen nahebringen will, die vielleicht damit nicht so viel zu tun haben. Aber ich glaube, wir können einen ganz guten Eindruck vermitteln und natürlich tun sich meistens dann viele Fragen auf, aber das ist ja schön, wenn man was Neues erforschen will. Wir sprechen darüber, wie man in der psychologischen Yogatherapie arbeitet, warum wir wieder mehr lernen dürfen, uns in all unseren Gefühlen wahrzunehmen und anzunehmen. Ja, warum der Körper einfach so viel Potenzial in sich hat und so viele Signale schickt. Ja, was unsere Aufgabe auch als Menschen ist, um die Welt wieder mehr in Balance zu bringen. Was die weibliche Qualität damit zu tun hat. Und einen Aspekt möchte ich hier auch gleich nochmal betonen, den wir am Ende erwähnen, warum Langsamkeit so eine wichtige und tolle Qualität ist, die wir wieder mehr kultivieren dürfen, was gar nicht so einfach ist auch. Wir sprechen noch über vieles, vieles mehr und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und viel Spaß. Ich freue mich total, dass heute die Ute mein Gast ist im Podcast und uns ein bisschen was erzählt zur psychologischen Yogatherapie. Und ja, erstmal hallo liebe Ute, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Und ich würde direkt einmal einsteigen mit der Frage, wenn du psychologische Yogatherapie in einem Satz oder in ein paar Worten oder Sätzen beschreiben würdest, was würdest du da sagen?
Ja, ich habe mich ja schon so ein bisschen darauf vorbereitet, weil da gibt es natürlich ganz viel dazu zu sagen, aber um das kurz zu halten, also es ist eine Möglichkeit, Körper, Geist und Seele kennenzulernen, zu erfahren, zu verbinden und in die Eigenverantwortung zu gehen, um in die Selbstheilungs- oder um die Selbstheilungskräfte einzuladen und das zu ermöglichen, was von innen heraus sowieso die ganze Zeit danach ruft oder ja, was einen in die Einheit letztlich bringen kann.
Da steckt sehr viel drin, so, ne? Also allgemein, glaube ich, in dem ganzen Ansatz. Ja. Und wir gehen da ja gleich auch nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, was das alles so bedeuten kann, wie das so aussehen kann. Und mich würde jetzt zu Beginn nochmal interessieren, wie du denn dazu kamst, dass du das machst, was du heute machst. Ich habe das ja im Intro schon ein bisschen erzählt, was du alles so machst. Genau, wie kamst du dazu?
Also letztlich ist es eigenes Leiden, eigene Krankheit, wie bei ganz, ganz vielen Menschen. Weil so ganz freiwillig wendet man sich nicht zu schweren Themen zu. Da muss schon irgendein drängender Grund da sein. Genau, und so ist es bei mir, dass ich relativ spät entdeckt habe, dass ich auch ein Trauma im Hintergrund habe und andererseits, dass ich als Kind schon ganz viele Krankheiten hatte. Also ich hatte Rheuma, ich bin oft gestürzt, ich hatte also ganz, ganz viele Sachen, die da so noch oder mich schon begleitet haben in der Kindheit. Genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, dass das irgendwie sich auflösen, das ist das falsche Wort, aber dass man damit ja irgendwie lernen kann, umzugehen, weil ich auch Menschen getroffen habe, die ähnliche oder schwierige Lebensgeschichten hatten, und da habe ich Mut gekriegt, mich da einfach selber auf die Suche zu machen. Und so bin ich immer weitergekommen, an ganz verschiedene Sachen letzten Endes. Ja, also Musik war für mich nicht möglich, eben weil ich so Schnappgelenke hatte. Ich habe als Kind Gitarre gelernt und dann war klar, mit dem Rheuma konnte ich ein Jahr lang überhaupt nicht Musik machen und dass es irgendwas anderes sein wird. Genau. Dann habe ich gern gemalt und das war es dann aber auch nicht, weil ich gedacht habe, es ist doch die Musik und das Singen. Also es sind so ganz verschiedene Wege, wo ich da so reingeschnuppert habe und dann aber bei der Psychologie gelandet bin.
Genau. Und dann hast du Psychologie studiert und bist erstmal so den klassischen Weg der Psychologin eingeschlagen.
Genau. Und habe da auch 13 Jahre gearbeitet als Psychologin mit verschiedenen Therapieverfahren, mit dem Psychodrama habe ich gearbeitet und mit dem Katatymen Bilderleben, also das ist so ein Tagtraumverfahren, immer mit Imaginationen. Und ich habe auch über 2 Jahre Verhaltenstherapie Ausbildung und ja, das war es alles noch nicht irgendwie. Genau, bis ich dann irgendwann drauf gestoßen bin, dass mir der Körper fehlt, also dass ich ja immer wieder körperliche Probleme hatte. Ganz mysteriöse Unfälle und also ganz verrückte Sachen sind mir im Leben passiert. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch gut, wenn man da irgendwie rankommt. Und das ist mir dann gelungen, immer besser, immer mehr durch das Yoga.
Genau. Okay, und du hast dann quasi deinen Körper immer besser kennengelernt, eine tiefere Verbindung aufgebaut und dann auch verstanden mehr und mehr, was er dir sagen will, kann man das so sagen?
Ja, im Grunde genommen. Und ist das der Weg?
Und dann war für dich klar, okay, das muss in deine therapeutische Arbeit einfließen.
Ja, so, auf alle Fälle.
So kam das dann zusammen.
Genau, weil das ansonsten immer nur so ein Flickwerk ist oder wieder funktionsfähig machen. Also das, was heutzutage in der Psychologie leider immer noch oft oder in der Psychotherapie leider immer noch oft geschieht, das ist so dieses wieder funktionsfähig machen für den Alltag. Und das war nie mein wirklicher Hintergrund, sondern mich hat interessiert, was da noch so alles gibt und was da möglich ist. Und ich bin selber atheistisch aufgewachsen und insofern hat mich das dann natürlich auch irgendwann interessiert, was es so alles in der Welt gibt, spätestens als ich dann selber Kinder hatte, wo dann gerade bei den Geburten ja auch Leben und Tod so nahe sind. Und ich habe das auch bei meinen Kindern erlebt, dass es da schwierige Phasen auch mit Krankheit gab, am Anfang vor allen Dingen. Und ja, da habe ich mich eben weiter auch auf den Weg gemacht, da wirklich ein Verständnis dafür zu bekommen, tiefere Einsicht, und da kommt man um die Spiritualität nicht rum.
Ja, und jetzt heute, weil du gesagt hast, du hattest ja Rheuma und verschiedene andere Sachen, wie geht es dir heute mit deinem Körper?
Körperlich geht es mir sehr gut.
Okay.
Ja, also nicht nur körperlich, auch psychisch inzwischen. Ja. Da gab es nochmal so einen Knick dann. Und seitdem ich das aber mir angeschaut habe, was da im Hintergrund war, hat sich ganz, ganz viel lösen können.
Das heißt, du bist den Botschaften deines Körpers gefolgt und dann konnte sich was verändern. Und du hast sie wahrscheinlich als Mensch auch verändert.
Auf alle Fälle.
Dadurch.
Ja.
Ja.
im Moment.
Sehr spannend, ja. Okay, bevor wir dann gleich jetzt nochmal so ein bisschen konkreter einsteigen, womit arbeitet man in der Yoga-Psychologie?
Yoga-Therapie.
Oder Therapie, genau. Ja. Stichwort, Fokustherapie. Wie würdest du sagen, kommen für dich Psychologie und Yoga oder auch Spiritualität, wie kommen diese zwei Felder zusammen? Weil ich oft das Gefühl habe auch, also entweder kommen viele Menschen, die Yoga machen, so zur Psychologie oder, also für mich war es zum Beispiel so, ich habe mich früher sehr viel mit Psychologie auseinandergesetzt, dann kam das Yoga und ich hatte das Gefühl, das ist für mich teilweise dasselbe, nur dass das Yoga noch viel mehr bietet, so was für mich, aber an ganz vielen Stellen dachte ich, das ist doch ein und dasselbe, es geht um Bewusstsein und. Wie ist das so für dich? Wie kommt es zusammen?
Ja, also ich denke, die Psychologie, die kommt hier in unseren Breiten sehr gut ohne das Yoga aus. Also wenn man jetzt mal guckt, was so kassenärztliche anerkannte Verfahren sind. Aber Yoga ohne Psychologie, das geht überhaupt nicht. Weil wenn man sich auf den Prozess einlässt, also auf sich selbst und auf das, was ja Yoga auch sagt, also Einheit von Körper, Geist und Seele, dann wird man da ganz schnell merken, wo es vielleicht Disbalancen gibt oder irgendwelche Sachen, die halt nicht so gut zusammenschwingen, und dann ist die Psychologie einfach da. Mhm. Also dann ruft es da, sich damit einfach, wenn man das möchte, auseinanderzusetzen oder tiefer einzusteigen.
Ja, und dadurch, dass man sich ja auch, also, oder ich sehe es bei vielen oder auch bei mir, so dadurch, dass man eben mit dem Körper anfängt, sich zu beschäftigen durchs Yoga, das ist ja so der Anfang, und dann wird es ja auch immer feiner. Also es geht ins Beobachten, ins Wahrnehmen, sich bewusst machen. Wie du sagst, das ist Psychologie letztlich dann, die da reinfließt. Mhm. Ja.
Also die einfach da enthalten ist. Ne? Ja. Also und von der Yoga-Therapie, so wie ich sie gelernt habe, da ist das einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also selbst in Indien, da wo das also auch gelehrt wird, gibt es diesen Aspekt, also dass eben gefragt wird danach, wie es beruflich ist, wie es familiär, also die Beziehung, was man so für Probleme oder wie gut es einem geht da in den eigenen Beziehungen, wie es, ob man wirklich was Erfüllendes tut als Arbeit. Und wenn es da irgendwo Schwierigkeiten gibt, dann ist das Thema in der Yoga-Therapie, klar.
Ja, genau, ein gutes Stichwort, da können wir jetzt noch mal ein bisschen genauer einsteigen. Was umfasst denn die psychologische Yoga-Therapie so alles? Wie wird da gearbeitet?
Also das Wichtigste und Wesentlichste ist wirklich, dass man von dem Konzept ausgeht, der verschiedenen Hüllen. Also wir haben nicht nur einen physischen Körper, wie das so in unserer materiellen Zeit heute oftmals gesehen wird. Also wir haben halt irgendeinen Körper, der ist krank, und dann muss man da irgendwo hingehen und dann wird das wieder gesund gemacht von irgendwem. Sondern im Yoga gibt es eben nicht nur den physischen Körper, sondern den energetischen Körper und den emotionalen Körper, wo die ganzen Gefühle beheimatet sind. Dann gibt es noch den mentalen Körper, wo unser Intellekt, aber auch Gemütszustände verortet werden. Und dann noch den spirituellen Körper. Also verschiedene Körper oder Hüllen, das ist zumindest dieses Bild oder dieses Modell. Und dann kann man schauen, wo jetzt Schwierigkeiten sind, wo die sich sozusagen äußern, also wo man überhaupt Zugang finden kann. Und dann kann man noch gucken, wo derjenige, der jetzt zu einem kommt, gut anspricht und gut einsteigen kann. Also man muss jetzt nicht unbedingt jemanden, der sich vielleicht gerade nicht bewegen kann, irgendwelche Yoga-Übungen mitgeben, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern man kann dann auch mit Meditation einsteigen, also eben das auf diesen verschiedenen Ebenen. Meditation wäre dann eben auf der spirituellen Ebene oder die spirituelle Hülle entsprechend eine Möglichkeit, oder man arbeitet mit Imagination oder man mit Atmung hat man schnell einen Zugang zu dem, zum Energiekörper. Also man schaut dann einfach, wo derjenige anspricht und auch gerne Dinge tut, damit er wirklich bereit ist oder auch gerne für sich was macht. Also nicht jetzt auf Rezept sozusagen so und jetzt gehst du da hin und machst irgendeine Gymnastik, sondern wirklich denjenigen dann auch da abzuholen, wo, wenn sich sowas aufzeigt, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt in irgendeinem Bereich, dass man dann auf irgendeiner Ebene oder auf irgendeiner Hülle bei irgendeinem Körper angreift, wo es demjenigen auch Spaß und Freude macht. Weil die Begeisterung ist eine ganz, ganz wesentlich wichtige Sache. Nur so wird man jemanden motivieren können, da wirklich auch was zu tun für sich selber.
Also ich erlebe es auch so, ich mache bei dir und Shivakam die Ausbildung. Es ist, genau wie du sagst, sehr, sehr vielseitig, also sehr individuell auch, ne? Je nachdem, was der Klient, die Klientin braucht. Und dann aber auch von den Methoden sehr weit gefächert. Also ja, zum einen kann man mit dem Hatha-Yoga arbeiten, aber auch mit der Atmung, mit Meditation, aber natürlich auch an therapeutische Techniken in der Einzelarbeit, wo dann wieder eine ganze Fülle drin steckt, ne? Mit Wahrnehmung, mit ja, systemischen Arbeiten ja auch ein bisschen. Also es ist sehr breit
prozessorientiert. Genau. Also das, was wir vor allen Dingen mit vermitteln, das ist eben dieses prozessorientierte Arbeiten, dass dann Menschen kommen können mit ihren Themen und wir dann einfach begleiten das, was jetzt im Moment da ist. Und da kann sich dann auch, und da darf eben alles da sein, was im Moment da ist oder was sich sonst nicht zeigen darf, weil man funktionieren muss oder weil es zu viel ist für einen selbst, dass man dann auch Menschen dahin gucken lassen kann, was im Alltag halt immer wieder weggeschoben werden muss, weil es nicht handelbar ist und nicht einordnbar.
Was würdest du sagen, ist da vielleicht auch die Herausforderung, also so mit dem Körper und auch den Emotionen, mit der Wahrnehmung zu arbeiten? Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, also entweder sowas zuzulassen oder das einordnen zu können, weil ich das Gefühl habe, so in unserer Welt, das lernen wir ja nicht so, ne? Vom Kind auf, diese Sachen. Und viele kommen ja da auch extra, weil sie merken, das fehlt einem. Aber was ist da so dann die Herausforderung?
Ja, wahrscheinlich ist es dieses neue Feld, also wenn es ein neues Feld ist, also eben tatsächlich auch mal Tränen zuzulassen oder überhaupt Gefühle, die nicht gefühlt werden wollen, weil sie unangenehm sind, die wirklich aufs Tablett zu bringen und die Menschen einzuladen, auch hinzugucken auf Dinge, die nicht integriert sind, die vielleicht erstmal so anmuten, als würde es dadurch alles noch schrecklicher und schlimmer werden. Aber dass im Grunde genommen die Einsicht wächst, dass wenn wir uns nicht in all unseren Gefühlen wirklich akzeptieren, ernst nehmen und wahrnehmen lernen, dass wir dann in eine Zukunft gehen, die uns den Maschinen im Grunde genommen immer näher bringt. Also eine Maschine muss funktionieren, Gefühle hat sie nicht und da sind viele Menschen seit einigen Jahrzehnten und wahrscheinlich noch länger gut auf dem Weg dahin. Nach außen hin strahlen, dynamisch und schick sein und alles andere wird unter den Teppich gekehrt und dann kommt es halt irgendwann an den Ecken durch, wo man es nicht mehr halten kann oder es explodiert eine Bombe oder wie auch immer. Also da gibt es ja verschiedene Formen, wie sich das dann im Leben bemerkbar machen kann, dass es nicht vollständig ist oder dass es nicht wirklich lebbar ist, wenn man versucht, die Lebendigkeit, und das ist ja das, was Gefühle ausmacht, einfach zu negieren oder zu unterdrücken.
Sucht sich dann seinen Weg auf irgendeine Art. Ne?
Genau, und spätestens dann als manifeste Krankheit im Körper. Und so erklärt es ja auch die traditionelle chinesische Medizin oder auch das Ayurveda, dass wenn es im Energiefluss, also auf der Ebene der Meridiane Blockaden gibt und man sich da nicht drum kümmert, dass dann das immer grobstofflicher wird, dass das immer tiefer sackt und letzten Endes, wenn man es halt nicht gehört hat, wird es zu einer manifesten Erkrankung des Körpers. Aber auch da kann man natürlich Dinge tun, wenn man da wieder was in Fluss bringt, und zwar ganz, ganz viel.
Ja.
Es ist leider in der Schulmedizin noch nicht so angekommen, aber ich habe da gute Hoffnung, dass das nicht mehr so lange dauern wird, weil es wird ja immer enger. Und es gibt so viele Leute, die gesagt kriegen, sie sind austherapiert und es gibt für sie keine Möglichkeit, und die landen dann halt auf solchen Wegen, bei Verfahren, bei solchen Dingen, wie auch der Yoga-Therapie, wo man dann einfach nochmal ganz anders drauf gucken kann.
Ja, genau. Und dann kann es sehr unterschiedlich sein, wie so eine Yoga-Therapie eben aussehen. Ne?
Ja.
Für den einen ist es vielleicht den Kontakt zum Körper herstellen, für den anderen vielleicht mit den Emotionen zu arbeiten, für den nächsten ist es vielleicht eine spirituelle Beratung oder also wie gehe ich mit meiner Spiritualität um, das ist ja auch Teil davon.
Ja.
Also es ist
auch die Herkunft, also gerade Herkunftsfamilie, viele Menschen heutzutage schneiden ja dann einfach erstmal den Kontakt ab, und das ist bei vielen auch erstmal notwendig, um wirklich in die eigene Kraft kommen zu können, aber es führt kein Weg dran vorbei, irgendwann sich seinen Wurzeln zuzuwenden, weil wir bestehen alle zu 50% aus dem, was uns die Mama mitgegeben hat, und zu 50% aus dem, was der Papa uns mitgegeben hat. Dann ist das zwar vermischt auf eine Art und Weise, dass man eine ganz eigene Person sein kann, aber diese Anlagen, die sind einfach da. Mhm. Und wenn man damit nicht Freundschaft schließt, dann kämpft man im Grunde genommen ein ganzes Leben lang auch gegen sich selbst. Mhm. Und das ist nicht wirklich heilsam.
Ja, und ich meine, in der Spiritualität ist ja auch, also geht es ja unter anderem auch darum, rauszufinden, wer man wirklich ist, ne? Also wer man selber ist. Und dazu braucht es ja auch diese Auseinandersetzung, um rauszufinden, also hinter den ganzen Prägungen, Verstrickungen, wer bin ich denn da als Individuum? Also da kommt das ja auch wieder alles so zusammen.
Ja.
Genau. Wo, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, ich hatte mir noch als Frage überlegt, wo unsere Welt wieder in Balance kommen darf. Oder was ist eigentlich so gerade unsere Aufgabe als Menschen, und damit die Welt wieder in der Balance ist, weil wir fühlen ja alle, dass sie das nicht ist, und wir fühlen es ja auch in unseren Körpern oft, diese Disbalancen, also ich kenne es jedenfalls sehr stark.
Ja.
Was ist unsere Aufgabe da?
Also so das Wichtigste, was mir dazu einfällt, ist dieses männliche und das weibliche Prinzip in Balance zu bringen, weil wir haben jetzt viele, viele Jahrzehnte, schon geht jetzt schon in die Jahrhunderte, also im Grunde genommen seit der industriellen Revolution, die Erde maximal ausgebeutet, und das hat sehr viel mit männlicher Kraft zu tun, und dadurch, dass diese ganze Technologie und alles, was da so am Werke ist, gigantisch, und diese ganze Digitalisierung, dieses ganze immer schneller werdende, nicht wirklich handelbar ist, also dass es im Grunde genommen entgleitet, fehlt einfach diese weibliche Kraft, also dieses wirklich Nährende, dass es einfach da sein darf, so wie es ist, dass es richtig ist, erstmal so wie es ist, dieses Akzeptierende und diese Verbindung mit Mutter Erde, um auch wieder zu fühlen mit dem, was wir da eigentlich tun, auf der Gefühlsebene nachzukommen, und dass dieser Raubbau, sei es jetzt Abbau von Dingen tief in der Erde oder auch was den Abholzung des Regenwaldes oder all diese Dinge anbelangt, also zu begreifen im Grunde genommen, dass unsere Welt also auch ein Lebewesen ist, was eben genau diese Kräfte beinhaltet, das Männliche und das Weibliche, und dass es nicht darum gehen darf weiterhin, dass die Frauen die besseren Männer sind und auf der Karriereleiter eben auch nach oben gehoben werden, oder dass es Quoten gibt, damit eben Frauen auch noch schneller sind und sich da mitbemühen, das alles noch mehr anzutreiben, sondern dass es wichtig ist, sich wirklich erstmal hinzubekommen aufzusetzen und zu gucken, was hier eigentlich stattfindet. Und da können wir dann dazu finden, tatsächlich auch in uns selber zu gucken, wo dieses Ungleichgewicht vielleicht da ist, im männlichen und im weiblichen Anteil. Und das kann man schnell eigentlich finden im eigenen Leben, wenn man da mal schaut. Und im Großen draußen wird immer gesagt, es geht um Entschleunigung und es geht, also das sind alles Schlagworte und die kann man gut irgendwo wieder hinschreiben und sagen, okay, wir wissen jetzt, wie es geht, aber wenn wir es nicht wirklich gefühlt haben und bei uns selber ankommen und bei uns selber diese Balance wieder herstellen, um das dann auch nach draußen auszustrahlen, wird sich nicht wirklich was verändern.
Genau, also du würdest auch sagen, ne, wenn wir es schaffen, bei uns für Balance zu sorgen, ja, und das verkörpern, dann kommt die Welt, kann eigentlich nur dann in Balance kommen. Ja. Also wir kommen nicht drum herum, wir dürfen bei uns selber anfangen.
Ja, und das ist ja auch was Tolles, also, ja, wenn man das dann wirklich, genau, tut und erstmal so den ersten Schritt getan hat, dann zeigen sich ja auch ganz viele schöne Sachen. Also das ist ja nicht nur anstrengend und schrecklich und furchtbar, ja, oder irgendwie fremd, sondern als Kinder haben wir das ja alles schon mal erlebt. Also dieses Staunen, dieses Begreifen, dieses einfach Wahrnehmen und Fragen, warum das hier so und so ist. Und irgendwann kriegen wir das halt ausgeredet, ausgetrieben oder sogar mit heftigen Mitteln in der Schule eben als Fehler angekreidet. Und da gilt es also wirklich ganz, ganz viel zu hinterfragen.
Ja.
Gerade auch was unser Bildungssystem anbelangt. Also nicht mehr wirklich dem gesunden Menschenverstand zu vertrauen. Mhm. Und das sieht man auch an unserer heutigen Situation jetzt. Wir brauchen Tests, um festzustellen, ob wir krank sind. Und das ist also für mich eine ziemlich spannende Geschichte, weil wenn wir uns selber und unseren Gefühlen nicht mehr vertrauen dürfen, dann ist das im Grunde genommen also so weit weg vom eigentlichen Leben, dass wir uns da schon mal wieder fragen dürfen, wo das eigentlich noch hinführen soll.
Ja, das ist eine große Reise und ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, es ist eben nicht nur dunkel und negativ, weil das wird ja auch schnell in die Richtung gepackt, dass es einfach auch was Schlechtes ist oder was man nicht tut, was Schwieriges, sich eben mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen oder Dunkelheit. Bei jedem ist es ja auch wieder anders, aber dass da einfach auch so viel Tolles wartet und man so einfach
das eigentliche Potenzial, was es zu entdecken gibt.
Genau, so also eine Lebendigkeit wiederfinden kann und das darf man auch wirklich immer wieder betonen, dass man da alles findet, also auch die schönen Dinge. Was macht für dich denn einen guten oder eine gute Therapeutin aus?
Ich denke, wenn jemand nie aufhört, bei sich selber zu schauen, weil alle Menschen, die zu einem kommen, sind ja im Grunde genommen Hinweise darauf, wo es vielleicht bei einem selber auch noch Sachen gibt, wo man hingucken kann. Und wenn ich jetzt als jemand, der jemanden begleitet, merke, da ist vielleicht irgendwas, was mir nicht so einleuchtend ist oder mir nicht so gefällt oder was mich selber in irgendwelche Gefühle bringt, die ich nicht haben möchte, da dann wirklich zu gucken, also das auch als eine Möglichkeit zu sehen, sich selber weiterzuentwickeln, sich selber weiter zu hinterfragen, weiter zu gehen und Klienten im Grunde genommen auch als Wegweiser, als Hinweise darauf zu verstehen, wo ich selber mich noch weiter bewegen darf und wo ich weiter in meine Kraft und Lebendigkeit kommen kann, sodass es dann eigentlich eine gemeinsame Arbeit ist, wo ich zwar vielleicht erstmal ein paar Werkzeuge und Möglichkeiten habe, um dem anderen auf seinem Gebiet, wo er ein Problem hat, weiterzuhelfen, aber jeder Mensch hat ja auch ganz viele oder zumindest einige Dinge, wo er auch Experte ist, wo man selber dann auch lernen kann. Und dass das so ein Geben und Nehmen letzten Endes ist. Ein Kreislauf, wo was hin und her geht. Also nicht der Experte ist derjenige, der Bescheid weiß und der zu einem kommt, der muss jetzt machen, was ich Tolles schon mir angeeignet habe, sondern dass es ein lebendiger Austausch bleibt, ein Miteinander und ja, dass das sich völlig anders anfühlt, als wenn man so in so einer Hierarchie das Ganze betrachtet. Mhm. Ich weiß und du weißt nicht. Und so sehe ich das auch mit den Kindern. Sind im Grunde genommen, also auch meine Kinder oder meine Enkel jetzt, sind meine besten Lehrer gewesen, die mich immer wieder wunderbar an Grenzen bringen können. Und das ist aber die Chance und die Möglichkeit. Also da nicht zu sagen, jetzt du bist doof, weil ich gerade keine Möglichkeit habe, sondern da wach zu werden und zu sagen, ja, was ist das jetzt eigentlich? Warum ticke ich jetzt so und kann vielleicht dann nicht mehr ganz locker damit umgehen und in der Freude bleiben? Wo hängt da vielleicht bei mir noch was, was ich weiterentwickeln kann, damit es noch vollständiger wird und noch schöner?
Also auf Augenhöhe und da fällt mir auch direkt wieder das Yoga ein, wo man ja auch genau das praktiziert. Ne?
Und mit offenem Herzen.
Ja. Genau, mit offenem Herzen. Wir sind alle irgendwie gleich letztlich und wir sehen in jedem das Göttliche und das finde ich eine sehr schöne Sicht darauf, dass keiner besser ist, keiner mehr weiß, sondern wir von jedem lernen können und gemeinsam so wachsen können. Mhm. Und das,
ja. Also es ist schon manchmal so, dass der eine da ein bisschen mehr weiß und der andere weiß da ein bisschen mehr, aber es geht letzten Endes ja um die dahinterliegende Weisheit, also sich wirklich anzuschließen wieder an das Feld. Und das haben wir alle in uns, wie du es gesagt hast. Aber dieser Zugang, der ist oft so verschüttet worden, eben dadurch, dass wir oft gesagt gekriegt haben, du bist nicht gut genug, du bist nicht intelligent genug oder du bist nicht schnell genug. Oder es gibt ganz viele solche Sachen, die Menschen mit sich rumtragen und dass das aber alles eine Qualität haben kann. Und vor allen Dingen zum Beispiel auch die Langsamkeit. Heutzutage eine ganz große Qualität hat, wenn Menschen sich wirklich trauen, langsam zu sein und eben nicht hinterher zu hecheln und alles mitzumachen, was es noch zu machen gibt, sondern sich mal zurückzulehnen und wirklich anzukommen, hier und jetzt. Dann tun sich Welten auf.
Was gar nicht möglich ist sonst in der Hektik. Ne?
Ja,
also das, glaube ich, erlebt selber jeder, der sich auf so Prozesse einlässt, dass eigentlich die Sachen nur in der Ruhe letztlich entstehen können oder man Erkenntnisse hat. Und ich glaube, deswegen die Körper ja auch so oft eine Bremse ziehen müssen, weil wir sonst gar nicht dahin kommen. Mhm. Und eigentlich wird er auch dann, auch wenn es schlimm ist in dem Moment, ja auch dankbar sein dürfen, dass der Körper da sagt.
Das ist meistens ein bisschen verzögert, die Dankbarkeit, aber oft bei vielen Sachen.
Rückblickend kann man sie dann kann man es erkennen.
Ja.
Ja. Okay, und zum Abschluss, was würdest du denn Menschen noch so auf den Weg mitgeben, die jetzt vielleicht beginnen, in ihre Prozesse zu gehen oder mittendrin stecken, vielleicht auch ein bisschen verzweifelt sind, weil es nicht vorangeht? Das ist ja manchmal auch zäh, ja, oder manchmal auch lang, bis man so wieder vielleicht irgendwo angekommen ist, wenn man mal so abgetaucht ist. Ja, was gibst du denen mit?
Also auf alle Fälle weiteratmen, wo auch immer man feststeckt, sich wieder zu besinnen, dass das Leben in sich zu spüren, also in Form von Atem zum Beispiel, dass das schon mal ganz, ganz viel helfen kann. Tatsächlich auch sich dem Atem mal wirklich zuzuwenden, weil viele Menschen atmen ja heutzutage sehr, sehr flach oder sind überhaupt nicht mehr verbunden mit dem Atem. Ich sage auch gerne, den Atem sich zum besten Freund zu machen, den hat man immer dabei. Und gibt auch schon, früher gab es ja auch schon immer dieses mal tief durchatmen oder der Volksmund hat da ja auch ganz viele Sachen, was den Atem anbelangt. Und bezogen auf die Gesamtsituation, da fällt mir jetzt immer wieder ein Spruch auf, den ich auch verschiedentlich gelesen habe, aber der ursprünglich auf den Oscar Wilde zurückgeht. Und der sagt, am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Mhm.
Das ist so was ganz, ganz Wesentliches, gerade in der jetzigen Zeit. Wenn man sich da immer mal wieder dran erinnert, dann kann es auch sein, dass es einem so diese Dinge, die so ja, die einem vielleicht die Sicht verstellen oder die so vor einem so groß dastehen, die wirklich auch mal aus der Seite, auf die Seite zu räumen oder aus dem Weg zu räumen und wirklich wieder zu gucken, was will ich hier eigentlich, was, vielleicht habe ich meinen Weg verloren, meine eigentliche Aufgabe, was möchte ich wirklich vom Herzen hier auf diese Welt bringen. Und wenn ich da im Moment noch vielleicht 8 Stunden oder mehr am Tag irgendwo eine Arbeit mache, die ich eigentlich gar nicht machen will, dann ist es auf alle Fälle nicht der richtige Weg.
Sehr schön. Ja, und ja, ich glaube, das ist einfach gerade auch für viele die Zeit, wo so solche Prozesse einfach auch passieren.
Genau, wir leben in der Wendezeit.
Wir leben in der Wendezeit, genau.
Ja, ganz genau.
Ja. Und sich da auch immer wieder gegenseitig zu bestärken, dass es auch der richtige Weg ist, den man vielleicht angefangen hat zu gehen, ja. Wenn er dann vielleicht mal herausfordernd ist. Mhm. Ja. Schön. Hast du noch irgendwas, was noch geteilt werden möchte? Oder hast du das Gefühl, dass es für dich jetzt rund?
Ja, Moment. Also ich denke, ich möchte dir einfach danken, dass du sowas machst, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass es da jetzt immer mehr Menschen gibt, die genau solche Sachen hinterfragen und gucken, was es für Möglichkeiten gibt, um das Menschen auch nahe zu bringen, gerade in der jetzigen Zeit, wo vielleicht ja schon wieder jetzt irgendwelche Schließungen von irgendwas oder sowas in der Luft liegen, und da ist natürlich letztlich das Internet eine ganz gute Möglichkeit, um sich Dinge anzuhören, anzuschauen, die weiterführen können, also um sowas eben einfach auch bekannt zu machen, was es für Dinge gibt. Und das heißt aber nicht, dass man dann zu viel vor dem Gerät sitzen sollte, sondern auch immer wieder in die Natur gehen, und das ist vielleicht so der letzte Satz, den ich da gerne mit reinbringen möchte. Für mich ist Yoga eben nicht nur das mit dem Körper und den verschiedenen Hüllen da zu sein, sondern auch in der Natur zu sein. Es gibt heute schon so moderne Sachen wie Waldbaden und so. Das war früher ganz selbstverständlich, und ich denke, da sollte es wieder hinführen, dass also Kinder draußen spielen und nicht die Kinder den Plan so voll haben, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr frei spielen können, in der Natur sein können, sich bewegen in der Natur und das einfach zu genießen, dass es grüne Wälder gibt, in diesem Jahr ja ganz besonders alles so schön grün ist, weil es so schön viel geregnet hat, auch wenn das für viele vielleicht im Urlaub nicht so toll war. Aber wir, ja, dieses Grün und die Natur, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von uns auch als Menschen, was uns eigentlich leben lässt. Und sich da hinzubewegen, und vielleicht kennen das die meisten ja auch, wenn man draußen ist und frische Luft hat und in der Natur sich bewegen kann, dann sehen auch viele Dinge ganz anders aus, die man so im stillen Kämmerlein oder in seinem Kopf so hin und her bewegt und keinen Ausgang findet. Das ist eine Möglichkeit, einfach Sachen loszuwerden und einfach auch sich durchlüften zu lassen und inspirieren zu lassen und damit dann auch anders wiederzukommen von draußen.
Auch eine sehr gute Therapeutin auf jeden Fall, Mutter Erde.
Oh ja,
ganz und ganz kostenfrei. Also
die
so,
beste
das ist
überhaupt.
Ja, sowieso. Ne? Also ich finde, da kann man sich ganz viel abgucken, auch als Therapeut von der Natur. Ja, schön. Tausend Dank, Ute, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserer vollen Ausbildungswoche. Und ja, vielen Dank für deine Impulse und Gedanken und Worte. Und ja, schön, dass du da warst.
Danke dir.
Namaste. Ich hoffe, du hast für dich etwas mitnehmen können aus dem Interview. Ich nehme für mich nochmal ganz klar mit, dass der Körper wirklich unser Partner ist im Leben und uns immer nur auf Dinge hinweisen möchte, die nicht im Balance sind mit seinen Symptomen, Krankheiten, was auch immer. Und wir haben immer die Möglichkeit hinzugucken, wenn wir möchten, uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht den ein bisschen unbequemeren Weg dadurch gehen. Aber ich denke, es lohnt sich, weil wir so nachhaltig an die eigentlichen Themen kommen können und einfach eine größere Balance herstellen können in unserem Leben und ja, uns vielleicht dadurch auch verändern und auch die Welt ein Stück verändern. So erlebe es jedenfalls ich auch selbst für mich und bin immer wieder erstaunt, was passiert, wenn ich mich auf diese Prozesse einlasse. Und wenn du Lust hast, deinen Körper auf ganz unkomplizierte und einfache Weise kennenzulernen und wirklich zu erforschen, bei dir anzukommen, dann lade ich dich ein, an meiner Online-Yoga-Reise Soul Balance teilzunehmen, die am Montag startet, am 1. November. Und in diesem 8-moduligen Online-Kurs, den ich kreiert habe, geht es genau um diese Themen. Mithilfe von sanftem Hatha-Yoga wirklich den eigenen Körper richtig gut kennenzulernen, in die Wahrnehmung zu kommen, ins Fühlen zu kommen, zu erfahren, wie der eigene Körper gebaut ist, was er braucht, um in Balance zu kommen und auch einfach die Hintergründe, die Bedeutung des Hatha-Yoga wirklich zu verstehen, also auch die Philosophie dahinter. Und ja, es ist ein wundervoller Kurs, in dem du da ganz schrittweise zu dir geführt wirst, zu deinem Körper, deinem Atem, deinem Sein und wirklich ein Yoga auch übst, das dann zu dir passt, für dich gut ist. Und parallel begleite ich mit in Zoom-Calls, wo wir uns austauschen können, gegenseitig inspirieren können, Fragen stellen können und du mehr und mehr in diese ganzheitliche Körperarbeit eben eintauchen kannst. Und ja, ganz viel lernst, was dich einfach so in Balance bringt besser. Ja, also ich freue mich, wenn du noch dabei sein willst und melde dich an. Alle Infos gibt es auf meiner Webseite und ja, ich freue mich von dir auch immer zu hören, wie dein Feedback ist, was du mitgenommen hast von den Folgen. Schreib mir jederzeit bei allem, bei Rückmeldungen, bei Fragen. Ich freue mich von dir zu hören. Namaste, deine Steffi.